Jenita sucht ihren Mann seit 16 Jahren. Er ist einer von etwa 100.000 Menschen, die vermisst sind seit dem brutalen Bürgerkrieg in Sri Lanka. Unterstützung von der Regierung bekommt sie nicht, ganz im Gegenteil. Vor 15 Jahren endet der bisher brutalste ethnische Konflikt Asiens mit mehr als 70.000 Toten. Wieso klärt die sri-lankische Regierung die Kriegsverbrechen bis heute nicht aktiv auf? 11KM erzählt euch in dieser Folge die Geschichte von Jenita und ihrem Kampf für Gerechtigkeit. Zusammen mit ARD-Korrespondentin Charlotte Horn klären wir, woran die Suche nach den Vermissten noch immer scheitert und welche Hoffnungen jetzt auf dem UN-Menschenrechtsrat liegen, der ab heute tagt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 9. September.
Wir sind in Sri Lanka. Das ist ja dieser Inselstaat im Indischen Ozean im Südosten von Indien. Der ist so groß wie Bayern ungefähr. Und in der Mitte von Sri Lanka, im Ort Vavunya, da lebt Jenita. Und die habe ich besucht zu Hause und wir waren verabredet und wir sind da hingefahren und haben relativ lange versucht, ihr Haus zu finden, weil sie wohnt relativ im Ländlichen. Irgendwann wurden die Straßen zu sandigen Wegen. Google Maps hat uns nicht mehr richtig geholfen und wir haben uns durchgefragt. Und irgendwann haben wir sie dann gefunden. Man muss sich vorstellen, da sind überall Palmen, also es ist einfach tropisches Gebiet. Und dann standen wir irgendwann vor ihrem Haus und sind ausgestiegen und sie ist uns im Innenhof schon entgegengekommen. Jenita ist so eine kleine, freundliche Frau. Und in der Einfahrt, da ist mir schon so ein richtig großer Reisebus aufgefallen. Und sie hat uns dann zu sich nach Hause reingeführt, ins Wohnzimmer. Da saßen schon drei weitere Frauen. Und da haben wir uns dann dazugesetzt und sie hat angefangen zu erzählen. Und zwar ist es eben so, dass Jenita uns zurückgenommen hat in die Vergangenheit. Zurück in den Mai 2008, also vor 16 Jahren, und da war Jenita gerade zu Hause mit ihren zwei kleinen Söhnen. Und ihr Mann ist mit dem Fahrrad zum Tempel gefahren, das hat er wohl öfters gemacht, und sie hat dann das Mittagessen gekocht und dann ist ihr Mann aber nicht zurückgekommen und nach 3 Stunden hat sie sich dann so viel Sorgen gemacht, dass sie losgelaufen ist und ihn gesucht hat. Sie hat mir dann erzählt, sie war erst bei der Polizei und dann beim Internationalen Roten Kreuz. Und irgendwann hat sie dann sein Fahrrad gefunden, das stand noch vor dem Tempel und es waren sogar noch seine Einkäufe drin, also er hatte wohl auch Gemüse eingekauft. Und dann hat sie Augenzeugen gefunden, die ihr dann nämlich gesagt haben, sie hätten gesehen, ihr Mann sei entführt worden, Männer hätten ihn mitgenommen in einem Tuk-Tuk. Das heißt, Jenitas Mann war einfach von einem auf den anderen Tag weg. Sie wusste nicht, wo er ist. Und das Problem war auch, dass er der Hauptverdiener der Familie war. Also er hat nämlich den Bus gefahren, den ich ja gesehen hatte in der Einfahrt und hat dafür gesorgt, dass eben Geld nach Hause kommt. Und das heißt, Jenita musste von einem auf den anderen Tag gucken, wie sie jetzt über die Runden kommt mit ihren kleinen Söhnen.
Wer entführt denn Jenitas Mann damals und warum?
Warum der entführt worden ist, ist einfach, dass es ja eben zur Zeit noch von dem Bürgerkrieg war. Und der hatte eben schon sehr viel früher begonnen, und zwar 1983. Und da war es eben so, dass die tamilischen Separatisten gekämpft haben gegen die Singalesen, gegen die Mehrheit im Land. Sri Lanka ist ja eben diese Insel und die Mehrheit der Bevölkerung, das sind Singalesen in Sri Lanka und die sind meistens Buddhisten. Und die größte Minderheit, das sind die Tamilen, die sind meistens hinduistisch. Und die Tamilen, die leben so im Norden, Nordosten von Sri Lanka. Das ist eben so, dass die Tamilen sich jahrelang benachteiligt gefühlt haben. Sie haben sich stark eingeschränkt gefühlt in ihren Rechten durch die Mehrheit der Singalesen.
In Colombo brennen Häuser, werden Geschäfte geplündert und Menschen umgebracht. Opfer sind wieder die Tamilen, die ethnische und religiöse Minderheit. Bis zur Kolonisierung durch die Engländer im letzten Jahrhundert hatten sie ein unabhängiges Königreich und einen unabhängigen Staat. Unter den Engländern hatten die Tamilen, weil gut ausgebildet, fleißig und geschäftstüchtig, die führenden Positionen in Verwaltung und Handel inne. Das änderte sich nach der Unabhängigkeit 1948, als die Singalesen Mehrheit begann, die Tamilen zu verdrängen und zu unterdrücken.
Und dann hat sich eben so eine Unabhängigkeitsbewegung gegründet und das waren dann die Separatisten, die tamilischen Separatisten. Die haben sich dann den Namen gegeben LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, also auf Deutsch so viel wie die Befreiungstiger von Tamil Eelam. Das ist ein Begriff für Sri Lanka. Und die hatten eben das Ziel, dass sie einen unabhängigen Staat gründen wollten im Norden und im Nordosten von Sri Lanka. Und die haben dann eben angefangen mit brutalsten Mitteln gegen diese Mehrheit, gegen die Singalesen vorzugehen. Und da hat sich eben dann dieser Bürgerkrieg entwickelt ab 1983. Und das zog sich dann insgesamt 26 Jahre. Und die haben wirklich die brutalsten Mittel angewendet, diese LTTE, die tamilischen Separatisten.
Bei einem Bombenanschlag in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, sind nach Polizeiangaben mindestens 22 Menschen getötet. Eine
Autobombe, mindestens 32 Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 250
haben heute in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, ein Blutbad angerichtet. Bei dem Terroranschlag im Zentrum der Stadt wurden mehr als 150 Menschen getötet und weitere 200 Passanten zum Teil lebensgefährlich verletzt.
Also die sind auch immer in die Hauptstadt gefahren nach Colombo, haben Bomben platziert, haben Autos in die Luft gesprengt, Busse, sogar mal ein Flugzeug. Sie haben führende Politiker ermordet und dieser Konflikt beherrschte einfach das ganze Land fast 3 Jahrzehnte. Und man muss einfach sagen, auf beiden Seiten, also die tamilischen Separatisten haben tamilische Familien gezwungen, ihre Söhne quasi abzugeben, damit sie auch für die Separatisten kämpfen. Und auf der anderen Seite war eben die Armee von Sri Lanka, die hart geblieben ist, die nicht nachgegeben haben, weil sie alles dafür tun wollten, dass eben sich nicht da auf einmal ein unabhängiger Staat gründen kann auf dieser sowieso schon kleinen Insel. Also man muss auch vielleicht nochmal zur Einordnung sagen, in Sri Lanka leben heute etwa 22 Millionen Einwohner. Also es ist auch kein großes Land. Und die Regierung von Sri Lanka hat eben alles dafür getan, diese Unabhängigkeitsbestrebung von den Separatisten zu unterdrücken. Das große grausame Finale war dann im Mai 2009, also vor 15 Jahren. Und es war dann so, dass die Armee die Separatisten immer mehr umzingelt hat. Und irgendwann haben die sich zurückgezogen auf so eine Landzunge im Nordosten. Und das Problem war eben, dass die Separatisten sich dazu hingeflüchtet hatten, aber eben auch tausende tamilische Zivilisten. Und die Armee hatte ihnen zugesichert, hier geht da in dieses Gebiet, das ist eine Safe Zone, da seid ihr sicher. Und diese Menschen haben einfach wochenlang ausgeharrt in der Hitze. Und am Ende ist eben das Tragische, dass die Armee trotzdem geschossen hat. Die Vereinten Nationen zum Beispiel gehen davon aus, dass in diesem Massaker, was es im Endeffekt war, insgesamt 40.000 Zivilisten getötet worden sind. Und für die Armee war es dann der Sieg über die Tamilen, über die LTTE, über die Separatisten. Das war dann der 18. Mai 2009.
Einer der brutalsten ethnischen Konflikte Asiens ist vorbei, der Bürgerkrieg in Sri Lanka. Das verkündete heute zumindest Präsident Rajapaksa. Mehr als 70.000 Menschen wurden bei den Kämpfen getötet.
26 Jahre lang war Bürgerkrieg in Sri Lanka mit vielen Opfern, Kriegsverbrechen und etwa 100.000 Menschen sind bis heute vermisst. Und einer davon ist Jinitas Mann.
Zu dem Zeitpunkt kam immer wieder vor, dass vor allem Männer verschwunden sind. Und das wusste Jinita zu diesem Zeitpunkt auch. Also alle hatten genau vor dieser Situation Angst, weil immer wieder Männer entführt wurden von der Armee von Sri Lanka oder auch vom Geheimdienst, weil die wohl vermutet haben, die könnten ja die Separatisten unterstützen. Vielleicht sind das Spitzel. Und deswegen gab es immer wieder solche Entführungen. Und Jinitas Mann hat es eben getroffen und ihr ist dann relativ schnell klar geworden, der ist weg und ich muss jetzt irgendwie versuchen rauszufinden, wo er ist.
Wenn diese Entführung von der Armee durchgeführt wurden oder du hast auch gesagt vom Geheimdienst, waren die dann im Auftrag der Regierung?
Ja, das ist die große Vermutung, dass es so eine Art Order oder auch Befehl gegeben haben muss von oben und auch so eine gewisse Straffreiheit für Sicherheitskräfte, für Soldaten, für den Geheimdienst, dass die wussten, wir können hier einfach Menschen von der Straße weg mitnehmen, ohne dass jemals jemand erfährt, wo die sind. Wir müssen die nicht registrieren, das heißt, die Angehörigen finden die nicht. Und und wir können die befragen, wir können sie vielleicht auch foltern, vielleicht bringen wir sie auch sogar um, so brutal das klingt. Und niemand wird jemals davon erfahren, weil wir geschützt sind von den Oberen, eben von Menschen, Verantwortlichen im Militär, auf der oberen Ebene oder sogar in der Politik.
2009 ist der Bürgerkrieg dann zu Ende, ein Jahr nachdem Jenitas Mann entführt wurde. Wie geht Ihre Geschichte weiter?
Das ist eben das Krasse, dass dieser Bürgerkrieg jetzt 15 Jahre her ist und Jenitas Mann ist seit 16 Jahren verschwunden. Sie hat ihn nicht wiedergefunden. Sie hofft immer noch, dass er irgendwo auftaucht, dass er vielleicht irgendwo im Geheimen irgendwo gefangen gehalten wird. Und es ist natürlich psychologisch, mental Wahnsinn, nicht zu wissen, was passiert ist mit ihrem Mann. Und das ist eben so das Beeindruckende, fand ich, an Jenita, aber eben auch an den anderen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die eben immer noch ihre Verwandten vermissen. Was man wahrscheinlich verstehen kann, es ist ja rein menschlich, dass man eben nicht akzeptieren will, dass eben mein Ehemann, mein Sohn, mein Bruder vielleicht wirklich tot ist inzwischen und vielleicht in irgendeinem Massengrab liegt. Also dieses Nichtwissen ist einfach Wahnsinn und ich habe verstanden, was für ein Trauma da auch ist, so ein kollektives Trauma, auch bei Jenita und den anderen, mit denen ich gesprochen habe, die ich interviewt habe, die haben irgendwann an einem gewissen Punkt angefangen zu weinen. Und das war einfach so emotional. Und ich habe gemerkt, wie viel die aushalten müssen.
Wie vielen Menschen geht das denn so wie Jenita, dass sie jemanden vermissen?
Die Vereinten Nationen vermuten, dass insgesamt Hunderttausende als vermisst gelten. Also die Organisation Human Rights Watch zum Beispiel, die sprechen davon, dass es zwischen 60.000 und 100.000 sind. Also es gibt einfach eine enorme Dunkelziffer. Das heißt, wenn man sich all diese Familien vorstellt, die immer noch ihre Angehörigen vermissen, in vielen Haushalten, tamilischen Haushalten, hängen die Bilder von zum Beispiel den Söhnen, den Ehemännern, auch bei Jenita. Viele Frauen haben mir ihre Söhne so ein altes verblichenes Foto gezeigt. Also diese Erinnerung danach ist so schmerzhaft, weil eben so viele Familien nicht wissen, was ist wirklich passiert. Und das, wo es eben 15 Jahre her ist. Das Beeindruckende finde ich auch an Jenita ist, dass sie nicht aufgegeben hat. Also die hat jetzt inzwischen einen Verein gegründet für betroffene Familien. Also allein in ihrem Ort vermissen 2000 Familien Verwandte. Aber zum Beispiel da haben sich bisher nur 600 Familien getraut, überhaupt eine Vermisstenanzeige aufzugeben, weil auch diese Familien immer noch befürchten müssen, dass sie nicht ernst genommen werden von den Behörden, weil eben an all diesen Stellen immer noch Menschen sitzen, die auch damals Verantwortung hatten.
Also die Politiker, die damals womöglich mit Kriegsverbrechen zu tun hatten, die sitzen heute noch an verantwortlichen Stellen.
Genau, die bestimmen einfach immer noch die Geschicke des Landes. Also zum Beispiel der damalige Präsident, der sich groß gerühmt hat, ich habe das Land befreit, ich habe den Sieg herbeigeführt über die Separatisten. Das war Mahinda Rajapaksa, er ist Teil von einer berüchtigten Familie, die immer noch Einfluss ausüben. Und der zieht immer noch seine Strippen. Und es wird auch gesagt, dass der aktuelle Präsident von Sri Lanka, das ist Ranil Wickremesinghe, dass der sehr verbündet ist mit diesen Rajapaksas. Das heißt, das ist so eine ganz fatale Mischung, dass eben die Menschen, die damals Verantwortung hatten, immer noch in Position sind, dass sie Einfluss ausüben können, dass sie Angst ausüben können, dass sie vielleicht auch Menschen bedrohen. Also alles wird da getan, dass eben die Vergangenheit nicht aufgeklärt wird und dass die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und das heißt natürlich, dass dieses System immer so weitergeht. Echte Aufklärung findet nicht statt. Und die Folgen für Jenita zum Beispiel, für all diese Betroffenen ist, dass sie auch ihr Vertrauen in den Staat komplett verloren haben. Und deswegen hoffen sie wirklich auf internationale Hilfe.
Gibt es denn da eine Hoffnung?
Ja, es gibt zumindest sowas wie Druck von außen. Also was jetzt geschehen ist, 6 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs 2015 hat Sri Lanka eine UN-Konvention unterschrieben. Und zwar ist das die UN-Konvention gegen das Verschwinden lassen, weil es eben ja auch andere Länder in der Vergangenheit gab, wie Argentinien oder Guatemala, wo es eben ähnliche Verbrechen gab und die eben nur durch internationale Hilfe es wirklich geschafft haben, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Deswegen gibt es diese UN-Konvention. Und diese Konvention verpflichtet aber Sri Lanka, Maßnahmen zu ergreifen, eben diese früheren Taten aufzuklären.
Und was hat Sri Lanka denn seitdem konkret unternommen, um die Taten, also mögliche Kriegsverbrechen, aufzuklären?
Sie haben tatsächlich ein Büro eingerichtet, das klingt ja erstmal vielversprechend, und zwar ein Büro für vermisste Personen. Das heißt OMP auf Englisch, also Office on Missing Persons. Und ich war auch selbst da. Das ist im Gebäude des Justizministeriums in Colombo, also in der Hauptstadt von Sri Lanka. Und ich war mir erst nicht sicher, ob der Leiter wirklich mit mir sprechen möchte. Aber wir haben dann ein Interview bekommen. Und dann, bevor es wirklich losging, hat der Leiter sich erstmal so ein paar Akten liefern lassen von seiner Assistentin. Und er zeigte mir dann also die Tabellen und diese Zahlen und ging da so durch seine Akten. Und ich habe irgendwie verstanden, es wirkte so ein bisschen so, als wenn er hier so der Herr der Zahlen ist und eben diese Vermissten verwaltet, mehr oder weniger. Und er hat mir dann gesagt, dass ihre offizielle Statistik so aussieht, dass knapp 15.000 Menschen als vermisst gemeldet sind, vor allem eben aus der Zeit des Bürgerkriegs.
Starting from 21.000 or then how it became as 14.988 and then progress.
Das heißt, nur 15.000 Familien haben überhaupt eine Vermisstenzeige angegeben bei diesem Büro, wo aber gleichzeitig ja Menschenrechtsorganisationen sagen, die Zahl muss viel höher liegen. Er hat mir erklärt, ja, das Büro, das leitet dann so Nachforschungen ein nach den Vermissten und teilweise wird wohl auch den Familien angeboten, naja, wir können ihnen auch gerne einen Totenschein ausstellen, was ja ziemlich makaber ist, oder auch eine Entschädigung zahlen, da kriegen dann die Familien umgerechnet so 2.000 Euro, was relativ viel ist für die Menschen in Sri Lanka. Das Problem ist dann, wenn die Familien einmal einen Totenschein akzeptieren oder eine Entschädigung, dann ist damit die Akte geschlossen. Die Ermittlungen werden eingestellt und die Wahrscheinlichkeit sinkt, irgendwann zu erfahren, was wirklich passiert ist. Und ich war so ein bisschen baff, weil ich habe dann den Leiter dieses Büros nochmal gefragt, naja, wie ist denn quasi ihre Erfolgsquote? Und er hat dann zugegeben, dass die relativ gering ist.
The success rate is very low. It may be due to the facts related to the way how it was reported in the past. But out of 14,988, at least we were able to succeed it with 14 complaints where we were able to locate the persons, what happened to the missing persons.
Also er hat dann gesagt, von diesen 15.000 Fällen hätten sie gerade mal 14 Fälle von diesen vermissten Personen wirklich ausfindig machen können. Also 14 Fälle konnten sie aufklären, also gerade mal einen Bruchteil. Und das zeigt einem ja, dass, klar, dieses Büro gibt es immerhin, aber wirklich zu etwas führen tut es nicht. Und das Dramatische ist wirklich, dass es so auf mich wirkt, als wenn wieder mit der Hoffnung all dieser Angehörigen gespielt wurde, dass sie alle gedacht haben, ah, jetzt können wir eine Vermisstenanzeige aufgeben, die helfen uns jetzt dort. Und die wurden eben wieder enttäuscht. Und das ist eben so ein Teufelskreislauf.
Wie ist denn die offizielle Haltung der Regierung dazu? Was sagen die denn dazu, wie jetzt eigentlich aufgearbeitet werden soll?
Bis jetzt hat sich die Politik auch nicht öffentlich entschuldigt oder irgendwie anerkannt, dass es da überhaupt Verbrechen gegeben hat. Der aktuelle Präsident von Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, der ist quasi schon seit Monaten auf Wahlkampftour, weil jetzt bald hier Parlamentswahlen stattfinden in Sri Lanka. Und er hofft wahrscheinlich ja auch auf Stimmen von den Tamilen.
I think this is the time now we have to deal with all these issues.
Und der Präsident hat dann auch das selbst angesprochen bei den Tamilen und hat versprochen, ja, die Vergangenheit wird jetzt aufgearbeitet.
The truth, what happened and what are we doing for reconciliation? This is the issue that we have to sort out. Government is committed to bring the TRC, but the main issue is the judicial powers. So the government will have to take a decision. I've asked the two ministers.
Zum Beispiel auch im vergangenen Jahr hat die Regierung versprochen, dass eine Wahrheits- und Versöhnungskommission eingerichtet werden soll. Also eine Kommission, die nach der Wahrheit sucht, die auch versucht zu versöhnen zwischen den beiden Parteien. Und er, der Präsident, er würde ja auch diese Kommission unterstützen. Und diese Kommission wurde schon im vergangenen Jahr versprochen, aber sie wurde immer noch nicht eingerichtet. Die Politik sagt, wir tun etwas, aber wenn man wirklich dann ihnen den Spiegel vorhält, dann geschieht nicht wirklich etwas, sondern vielleicht sogar noch im Gegenteil, dass sie eher versuchen, Aufklärung zu verhindern, zu vertuschen, zu verzögern. Und davon gibt es auch genügend Beispiele. Also die Organisation Human Rights Watch hat das veröffentlicht. Und zwar geht es da um den Fall eines Richters, der nämlich im vergangenen Jahr, im September, eine Ermittlung angeordnet hat zu einem Massengrab. Weil man muss einfach wissen, in Sri Lanka werden immer wieder und immer noch Massengräber gefunden. Und das klingt natürlich wahnsinnig gruselig. Und man würde dann denken, naja, da liegen da ganz viele Beweise und dann muss man doch ermitteln. Und in dem Fall von diesem Richter war es dann wohl so, dass er total viele Todesdrohungen bekommen hat und dann im Endeffekt außer Landes fliehen musste, weil er so bedroht wurde. Dieses Beispiel des Richters zeigt, dass da noch genügend Kräfte sind im Land, die kein Interesse haben, dass irgendjemand ermittelt, vielleicht Dinge herausfindet, vielleicht frühere Täter ausfindig macht, die jetzt zur Rechenschaft gezogen werden könnten, Verfahren werden verschleppt, weil natürlich auch in so einem Fall von so einem Massengrab bräuchte man ja eigentlich so forensische Untersuchungen. Man könnte ja auch unabhängige Experten ranziehen, aber das müsste die Regierung wirklich wollen und das ist eben einfach nicht der Fall, weil eben offenbar wirklich noch so eine Atmosphäre der Angst herrscht und Entscheider die Aufklärung unterdrücken wollen und möglichst die Vergangenheit unterm Teppich lassen wollen.
Hast du die srilankische Regierung damit konfrontiert? Was sagen die zu den Vorwürfen, dass sie die Aufarbeitung ausbremsen?
Natürlich wollte ich ein Interview haben mit dem Präsidenten, mit Ranil Wickremesinghe oder auch mit dem Außenminister, weil ich wissen wollte, was sagen die denn dazu? Und ich habe es wirklich mehrere Male versucht, mehrere Anfragen. Wir waren im Kontakt mit den jeweiligen Pressestellen und die haben aber einfach nicht reagiert. Niemand wollte wirklich mit mir darüber sprechen, von offizieller Seite, von der oberen Führungsebene der Politik in Sri Lanka.
Hast du mal mit Jinita darüber gesprochen? Wie erlebt sie denn diese Aufklärungsarbeit? Die engagiert sich ja aktiv für Aufklärung, in ihrem Fall von Entführungen.
Also es gab Anfang des Jahres einen Vorfall, da war der Präsident im Norden wieder von Sri Lanka und da hat sie protestiert zusammen mit anderen Frauen und dann wurde sie festgenommen. Und sie hat mir erzählt, die haben sie so behandelt wie so ein Hund, den man in so ein Fahrzeug schmeißt. Und sie haben dann sie festgenommen und auch ihre Schwiegertochter, die hatte dann eigentlich nur gefilmt. Dann haben sie die beiden Handys auch beschlagnahmt. Und das finde ich so krass, dass sie eben verhaftet wurde, obwohl sie doch eigentlich nur ihr Recht einfordert, Gerechtigkeit eben, den Fall von ihrem vermissten Mann aufzuklären. Und das ist eben so dramatisch, dass diese Frauen weiter schikaniert werden von den Behörden. Umso mutiger auch von Jinita, dass sie mit mir gesprochen hat, weil auch andere Frauen, die ich kontaktiert habe, die haben gesagt, nee, sie wollten noch nicht mal mit mir telefonieren, weil sie den Eindruck haben, dass sie abgehört werden. Also da steckt noch so ganz viel Angst in allen.
Warum macht Jinita trotzdem weiter?
Ich habe sie gefragt, aber sie hat so gesagt, so das ist jetzt meine Mission, ich kann nicht aufgeben. Und ich habe sie auch gefragt, ja, was ist denn, hofft sie denn eigentlich noch? Und sie hat mir dann ihren Ehering gezeigt, den sie immer noch trägt nach 16 Jahren und auch die Kette, die sie zu ihrer Hochzeit bekommen hat, die Goldkette, weil das ja dafür steht, dass sie nicht aufgeben will, dass sie weiterkämpft, dass sie hofft, dass ihr Mann vielleicht doch noch lebend gefunden wird. Und vielleicht tut sie es auch für ihre beiden Söhne. Also die sind mittlerweile Teenager und sie hat mir auch gesagt, dass das natürlich sehr schwer war, dass sie dann im Endeffekt ihre Söhne alleine großziehen musste. Und ich finde das so beeindruckend, dass trotz dieses Schicksalsschlags, trotz dieser Trauer, die sie ja so sehr in sich trägt, was ich hier angemerkt habe, dass sie eben die Kraft nimmt mit all den anderen und weiter protestiert. Und sie ist auch jetzt inzwischen zu internationalen Botschaften gegangen. Also sie traut sich auch wirklich an Türen zu klopfen, wo sie eigentlich nie hinkommen würde.
Also Jinita sucht auf eigene Faust internationale Hilfe bei den Botschaften im Land, aber nicht nur sie. Wieso liegt die Hoffnung auf der internationalen Politik, der internationalen Gemeinschaft?
Ja, das hat mir auch eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen von Sri Lanka nochmal gesagt, also Shirin Saroor.
So I don't think inside the country something will materialize. But the only thing I can see is the government has got cold feet.
Auch sie sagt, sie glaubt nicht, dass irgendeine echte Aufklärung aus dem Land selbst passiert.
It is also the international community's responsibility, particularly European countries' responsibility to take or extract the information from the Accountability Project.
Sie sagt zum Beispiel auch, dass diese Maßnahmen wie dieses Büro für vermisste Personen, das ist für sie nur ein zahnloser Tiger. Also was man tun könnte, was die Aufklärung verstärken könnte, beschleunigen könnte, wäre eben dieser Druck von außen. Also zum Beispiel eine unabhängige Strafverfolgung von Drittstaaten. Wenn jetzt ein Staat anfängt, eine Staatsanwaltschaft zu ermitteln und zum Beispiel Augenzeugen zu hören, Beweise zu sammeln, dann könnte man unabhängige Experten nach Sri Lanka schicken. Das kann natürlich nur geschehen mit der Zustimmung der Regierung von Sri Lanka, die dann zum Beispiel diese Massengräber analysieren und untersuchen. Und auch Sanktionen könnten ein Druckmittel sein. Zum Beispiel hat Kanada im vergangenen Jahr Reiseverbote ausgesprochen für 4 führende Vertreter aus der Politik und aus dem Militär. Das heißt, diese Menschen können nicht mehr nach Kanada reisen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, ein gewisses Druckmittel. Dann könnte man auch noch sagen, Sri Lanka ist ja immer noch auf finanzielle Hilfen angewiesen, steckt in einer wahnsinnigen Wirtschaftskrise, ist hoch verschuldet. Das heißt, das ist natürlich auch ein gewisser Hebel der internationalen Gemeinschaft zu sagen, hier, ihr müsst wirklich was tun, ihr müsst aufklären, sonst drehen wir euch den Geldhahn zu, jetzt mal ganz platt gesagt. Andere, mit denen ich gesprochen habe, auch im Land, die sind etwas pessimistischer, weil auch Shuen Saroh hat gesagt, naja, Sri Lanka konkurriert ja aktuell leider mit so vielen anderen Krisen in der Welt, also denken wir an die Ukraine, an Gaza.
If there is no accountability process, if the international fail after 15 years of similar thing happened in Sri Lanka, if Sri Lanka fails, then the international community and the whole world fail.
Und sie hat mir aber nochmal so nachdrücklich gesagt, naja, wenn die internationale Gemeinschaft es nicht schafft, die Verantwortlichen in Sri Lanka zur Rechenschaft zu ziehen, zu diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bürgerkriegs, dann ist das ein Versagen der Welt insgesamt. Und das fand ich nochmal sehr eindrücklich. Also die Welt muss dorthin schauen, auch nach Sri Lanka.
Und heute startet die Herbstsitzung vom UN-Menschenrechtsrat. Da soll es auch um Sri Lanka gehen. Ist das ein wichtiges Zeichen?
Heute am ersten Tag haben sie die Mitglieder Sri Lanka auf der Agenda. Und insgesamt tagt der Rat 4 Wochen. Und ich finde, es ist schon ein Statement auch vom UN-Menschenrechtsrat, dass sie jetzt an ihrem ersten Tag dieser Herbstsitzung jetzt Sri Lanka behandeln und auch über eine mögliche Resolution, dass die verlängert wird. Und darüber werden sie dann am Ende der Sitzung, also in 4 Wochen, entscheiden. Aber ich habe gehört aus Kreisen von den UN, dass es als ziemlich wahrscheinlich gilt, dass diese Resolution zu Sri Lanka und damit auch die Projektgruppe zur Aufklärung der Kriegsverbrechen, dass das wirklich auch verlängert wird.
Welche Bedeutung kann denn diese UN-Resolution am Ende haben?
Es könnte natürlich auch so sein, dass Sri Lanka so eine Art Präzedenzfall wird, dass vielleicht diese Verbrechen irgendwann vom Internationalen Strafgerichtshof landen, dass international ermittelt wird. Es gibt ja auch andere Fälle, wo das schon geklappt hat, dass eben Regierungsvertreter und Vertreter von Militärs eben wissen, egal was sie tun, die Welt schaut hin und sie werden dafür belangt. Und wenn es nicht in ihrem eigenen Land passiert, diese Aufklärung, dann aber international. Und das könnte natürlich eine gewisse Wirkung auch auf andere Länder entfalten.
Charlotte, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Wie die Entscheidung vom UN-Menschenrechtsrat zur Sri Lanka-Resolution ausgeht, lest ihr dann auf tagesschau.de. ARD-Korrespondentin Charlotte Horn hat uns mitgenommen zu den Folgen des Bürgerkriegs in Sri Lanka. Und wenn ihr mehr hören wollt von Charlotte und ihrer Arbeit als Korrespondentin, dann empfehle ich euch den Podcast Die Korrespondenten in Neu-Delhi. Die Kolleginnen und Kollegen im ARD-Studio Südasien nehmen euch mit zu Busfahrten in Pakistan, Erdbeben in Nepal und einer Begegnung mit dem Dalai Lama. Den Podcast hört ihr mittwochs in der ARD-Audiothek. Da sind auch wir zu Hause. Morgen schauen wir bei 11KM in die USA auf das Duell Donald Trump gegen Kamala Harris. Erst galt sie als extrem unbeliebt, jetzt gibt's einen Kamala Harris-Hype. Oder ist er nur auf Social Media? Welche Chancen hat sie jetzt, Präsidentin der USA zu werden? Das klären wir hier morgen. Autorin der heutigen Folge ist Eva Erhardt. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Jakob Böttner, Jacqueline Bretschek, Christine Dreier und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.